Ich freue mich und habe die Ehre, Frau Professor Dr. Jutta Hartmann von der Hochschule in Hildesheim hier vorzustellen. Frau Hartmann ist bekannt durch ihre Forschung zu der Triade Geschlecht, Sexualität, Lebensform. Und ich möchte hier an dieser Stelle nur einige Publikationen nennen. Zum einen ihre Dissertationsschrift Vielfältige Lebensweisen, Dynamisierung in der Triade Geschlecht, Sexualität, Lebensform, die bei Leske und Budrich vor 6 Jahren erschienen ist. Dann noch 2 Sammelbände, die auch sicherlich in diesen Themenkreis der Vorlesung hier passen. Zum einen Grenzverwischungen aus dem Jahr 2004, ein Sammelband, der beim Verlag Studia erschienen ist. Und ein Band mit dem Titel Heteronormativität, empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht, erschienen beim VS Verlag im Jahr 2006 zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen. Frau Hartmann ist an vielen Orten unterwegs. Also sie hat verschiedene Gastaufenthalte, Gastdozenturen im In- und Ausland, insbesondere auch in Österreich, wie ich nachlesen konnte, inne gehabt. Heute ist sie hier, um über das folgende Thema zu sprechen: Intersektionalität und queere Pädagogik, eine Verhältnisbestimmung. Ich freue mich und übergebe Ihnen das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich erst herzlich auch bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern bedanken für die Einladung hierher. Ich finde es eine total spannende Ringvorlesung, queer einsteigen. Ich hoffe, dass an der Universität Halle es weitergeht, dass es wirklich ein Einstieg ist. Und ich freue mich, heute hier auch als Erziehungswissenschaftlerin zu Ihnen sprechen zu können. Ansonsten hatten Sie ja andere Disziplinen hier vertreten. Und mein spezieller Zugang zum Thema ist schon der, dass ich also vom Studium her erst auf Lehramt studiert habe, Staatsexamen habe für Lehramt an Realschulen, dann Diplompädagogik an der TU in Berlin studiert habe und dort auch lang tätig war. Ja, ich denke, das ist nochmal eine spezielle Perspektive auf das Thema. Und ganz ursprünglich hatten die Veranstalterinnen ja auch geplant gehabt, dass die heutige Veranstaltung wir zu zweit machen. Encarnación Rodriguez hatten sie noch angefragt gehabt, die natürlich Spezialistin ist für den Bereich der Intersektionalität. Und das heißt der Intersektionalität und queere Pädagogik. Ich selbst würde mal einen Schwerpunkt stärker in der queeren Pädagogik wie in der Intersektionalität verorten. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass mein Ansatz der Pädagogik vielfältiger Lebensweise ein Beitrag ist zur einer diversity-orientierten Pädagogik. Und da sind wir schon in einer Begriffsvielfalt drin, denn es ist in der Tat so, dass im Bereich, wo es um Differenz, Vielfalt, Heterogenität und Ähnlichem geht, wir es mit einer ganz großen Bedeutungsvielfalt zu tun haben. Und ich möchte meinen Beitrag heute beginnen mit einem kurzen Überblick oder Einstieg in das, wie Differenz, wie mit dem Blick auf Differenzen momentan in den Wissenschaften umgegangen wird, wie die Auseinandersetzung mit Differenzen vorangetrieben werden und welche unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Konzepte da zur Diskussion stehen. Und dann werde ich im Prinzip mit meinem eigentlichen Vortrag nochmal beginnen, wo ich Ihnen insbesondere meinen eigenen Zugriff im größeren Kontext der Erziehungs- und Sozialwissenschaften vorstellen werde. Daher jetzt erstmal hier meine erste Folie. Ich denke, dass Intersektionalität und Queer Theory die Gemeinsamkeit haben, dass sie sich beide mit der Multidimensionalität von Differenz und Macht auseinandersetzen. Und das tun eben nicht nur diese beiden theoretischen und zum Teil auch praktischen Zugriffe, sondern die Begriffsvielfalt ist die, dass vor allem in der Pädagogik und in der Erziehungswissenschaft wir Begriffe finden wie Differenz, Vielfalt, Heterogenität und zunehmend auch Diversity. Diese Begriffe und insbesondere auch der Diversity-Begriff sind Begriffe, die vor allem auf soziale, politische und organisationale Praxis abheben. Also sehr stark praxisorientiert sind. Diversity kommt ja sehr stark auch aus der unternehmensbezogenen Organisation oder aus dem Organisationsmanagement, wo es darum geht, auch unter einer betriebswirtschaftlichen Perspektive die Humanressourcen, also die Vielfalt, die da ist durch die Unterschiedlichkeit an Mitarbeitenden in einem Unternehmen zum Beispiel zu fördern oder in der Pädagogik, wo es darum geht, also die Vielfalt überhaupt auch erst deren, mit denen gearbeitet wird, wahrzunehmen und wertzuschätzen. Auf einer theoretischen Ebene finden wir dann nochmal ganz andere Begrifflichkeiten. Den ersten, den ich genannt habe, der ist ja auch für heute gewählt worden, der Intersektionalität. Das ist ein Begriff, der Ende der im Laufe der 1980er Jahre von Kimberly Crenshaw, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche, in die Diskussion eingeführt worden ist. Sie ist eine US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin und hat insbesondere den feministischen Diskurs damit auch belebt und bereichert. Und der Begriff Intersektionalität, der lädt ein, eben sich Kreuzungen vorzustellen. Also Kreuzungen, an denen Unterschiedlichkeiten, also unterschiedliche Differenzen zusammenlaufen und damit etwas Neues an dieser Kreuzung entsteht, dass es gilt, in den Blick zu nehmen. Eine häufige Kritik an dem Begriff der Intersektionalität ist der, dass er ähnlich, wie Sie sehen, weiter unten habe ich zum Beispiel auch den Begriff der Achsen der Macht, wie ihn Gudrun Axelie-Knapp in die Diskussion, in die soziologische Diskussion eingebracht hat, erwähnt, dass diese Begrifflichkeiten suggerieren, dass also die Differenzkategorien da, wo sie sich nicht kreuzen, sozusagen freischwebend gedacht werden können und sich da an den Orten, wo sie sich nicht kreuzen, auch nicht wechselseitig beeinflussen und bedingen. Deswegen wird in einem Diskussionszusammenhang an der Humboldt-Uni in Berlin von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor allem der Begriff der Interdependenz bevorzugt, der deutlich macht, es gibt eine wechselseitige Abhängigkeit und Bedingtheit zwischen den unterschiedlichen Differenzen und die sich nicht nur wechselseitig bedingen, sondern sie gehen davon aus, dass also zum Beispiel Gender eine interdependente Kategorie an sich ist. Das heißt, dass man Gender überhaupt nicht konstituieren und begreifen kann, ohne sozusagen auch andere Differenzen mit hinzuzuziehen. Das ist also nicht nur an den Punkten, wo sie sich kreuzen, sondern immer schon um interdependente Kategorien handelt. Und in der Pädagogik oder in der Erziehungswissenschaft wird zum Teil auch von Differenzgeflechten gesprochen. Auch das ist sozusagen ein Bild, also die Vorstellung von Differenzlinien, die sich sozusagen überlagern und wechselseitig bedingen und damit einfach deutlich wird, es macht keinen Sinn, sich nur eine soziale Kategorie oder Ordnungskategorie, Differenzkategorie, Identitätskategorie, wie auch immer, anzuschauen, sondern dass sie sich eben wechselseitig bedingen. Den unterschiedlichen theoretischen Konzeptionen gemeinsam ist nun, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte setzen in der Konzeption und dass sie aber alle eben auf die Koppelung von Differenzkategorien fokussieren, dass sie das Ineinanderwirken und Überlagern sozialer Ungleichheitsverhältnisse thematisieren und die Verschränkung und Gleichzeitigkeit mehrfacher Machtverhältnisse. Und je nachdem, welche Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, wird eher eben von Differenzkategorien oder Identitätskategorien gesprochen, geht es mehr um Ungleichheitsverhältnisse oder um Machtverhältnisse. Das heißt, es ist an und für sich notwendig, in der Diskussion immer noch mal genau zu gucken, also der Begriff allein reicht noch nicht aus, den zu kennen, sondern immer auch ist es notwendig zu gucken, wie diejenigen, die mit dem Begriff arbeiten, ihn jeweils nochmals füllen und ja, wie er genau konzeptionalisiert und ausdifferenziert ist. Ja, letztendlich eine Vielfalt an Ansätzen und Zugängen. Was meines Erachtens nach noch aussteht, ist eine systematische Ausarbeitung auch dieser unterschiedlichen Zugänge, damit man wirklich zu einer nachhaltigen Verankerung und auch einer theoretischen Ausformulierung kommen können, zum Beispiel jetzt in meinem Feld der Erziehungswissenschaft und für die pädagogische Praxis. Also da wird in der Vielfalt dann manchmal einfach auch ein Begriff herangezogen und rausgegriffen und eine systematisierte Auseinandersetzung fehlt noch, wird aber jetzt von den Kolleginnen und Kollegen an der Humboldt-Universität meines Erachtens nach sehr gut vorangetrieben. Kann da zum Beispiel das Buch Gender als interdependente Kategorie empfehlen, das unter anderem von der Katharina Waldenbach und anderen, ich meine, im Barbara Budrich Verlag letztes Jahr herausgekommen ist. Gut, intersektional und oder queer, Trennendes und Verbindendes war ja auch in dem Abstract von den Veranstalterinnen als eine zentrale Fragestellung formuliert worden. Ich möchte gleich zu Beginn mich dieser Frage hier zuwenden und ja, aus meiner Perspektive sagen, was für mich das verbindende Qualitätsmerkmal ist, nämlich dass beide Zugänge, Differenz, also Vielfalt, Unterschiedlichkeit, nicht einfach postulieren, behaupten, sondern jene Machtverhältnisse zur Sprache bringen, die diese Differenzen hervorbringen, hierarchisieren, einschränken oder behindern. Dass es also ein Zugang ist, der Machtverhältnisse und das Wirken von Macht jeweils untersucht. Eine weitere Gemeinsamkeit sehe ich darin, dass Differenzen thematisiert werden, immer auch unter einem selbstkritischen und mit einem emanzipatorischen Anspruch. Selbstkritisch, das meint die eigenen Diskurse, also nicht nur zu gucken, was machen die anderen und wo sind die diskriminierend, ausgrenzend oder ähnliches, sondern immer wieder zu untersuchen auch, wie Macht in den eigenen Diskursen wirkt, wie also entgegen besserer Absicht in den eigenen Diskursen Differenzen vielleicht auch vergegenständigt, in einer verhärteten Art und Weise hervorgebracht werden, wie in den eigenen Diskursen vielleicht unter der Hand der Eindruck entsteht, wir haben es mit naturalisierten, also überhistorischen Differenzen zu tun. Und da sozusagen der Anspruch ist, den eigenen Diskurs weiter auch voranzutreiben. Und ich würde sagen, mit emanzipatorischem Anspruch, schon da werden sich wahrscheinlich die Geister scheiden, weil ne, da ist die Frage, wie das befreiende Moment des in der ja, Machtreflexion beinhaltet ist, ob das eben dann mit dem Begriff der Emanzipation auch als entsprechend richtig eingefangen bewertet wird oder nicht. Ich denke, dass sich also gerade in der Queer Theory ja auch der Anspruch ist, eher sozusagen am Rande zu bleiben, also nicht das Ziel ist, integriert zu sein in den Mainstream und damit sozusagen vereinnahmt und womöglich dann auch wieder auf eine bestimmte Art und Weise im subversiven Potenzial unsichtbar zu werden, sondern ja, selbstbewusst auch die Position am Rande stark zu machen. Deswegen ne, die Frage mit emanzipatorischem Anspruch, gleichzeitig steckt auch da natürlich also ein Impetus drin, durch das Erkennen von Machtmechanismen an dem Abbau bzw. einem Bewusst, also am Abbau von Hierarchisierung und Herrschaftsverhältnissen zu arbeiten und zu einem bewussteren Umgang zu kommen. Und das würde ich schon als ein befreiendes Moment auch bezeichnen. Gut, wo liegt das Trennende und Ausblendungen? Ich würde jetzt zu Beginn sagen, dass in den intersektionalen Analysen häufig Sexualität nicht als Differenzkategorie aufgegriffen wird. Also wenn wir zum Beispiel gucken, Gudrun Axeli Knapp hat vor allem, oder also gerade auch im deutschsprachigen Raum sind es vor allem dann die Kategorien Gender, Ethnizität bzw. Race und Klasse. Auch Cornelia Klinger, die nimmt dann schon noch als vierte Kategorie Sexualität mit dazu, aber häufig ja, hat Sexualität da ein ja, eher Randdasein oder wird als eine kulturelle Differenz oder eine individuelle Differenz abgewertet und im Prinzip das politische Moment und auch die materiellen Machtwirkungen nicht in den Blick genommen. Und auf der anderen Seite, in queeren Analysen haben wir, die sind häufig eben ausschließlich auf Geschlecht und Sexualität bezogen und weitere Differenzkategorien werden seltener einfach aufgegriffen. Und ich denke, da liegt ja auch also die Herausforderung, wenn wir gucken, wie können sich diese Kategorien auch wechselseitig anregen und produktiv hinterfragen, denke ich, steckt es da ja schon drin, einfach ja, die anderen Kategorien auch mit zu berücksichtigen und gleichzeitig, da werden wir sicherlich zum Schluss auch nochmal drauf kommen, ist die Frage, geht das denn überhaupt auch? Ne? Also alle Kategorien auf einmal, das ist ja durchaus auch fragwürdig. Gut, ich möchte nochmal auf mein Feld, die Pädagogik, zurückkommen. Da ist die Intersektionalität als Begriff noch kaum, hat da noch kaum Eingang gefunden. Da wird, wenn von Diversity-Zugängen gesprochen, die Ziele bei Diversity-Zugängen sind das Wahrnehmen und Anerkennen von Differenz und Heterogenität überhaupt erst einmal zu befördern. Also wenn man ne, in der Schulpädagogik, dass es nicht einfach nur Schüler sind, die da sind, sondern dass sie sich vielfältig unterscheiden und diese Differenz auch eine Wirkung hat, das Wahrnehmen und Anerkennen. Überhaupt die Wertschätzung von menschlicher Vielfalt und der Pluralisierung von Lebensformen. Sie verbindet gesellschaftspolitische Ansprüche damit, Gleichberechtigung des Differenten voranzutreiben und Diskriminierungen abzubauen. Beispiele, es gibt Zugänge, die man jetzt heutzutage, also wie gesagt, der Begriff Diversity ist noch relativ also neu und jung auch innerhalb der pädagogischen oder erziehungswissenschaftlichen Diskussion, aber mit Vielfalt wurde sich schon sehr lang oder hat man sich schon sehr lang auch auseinandergesetzt und wenn ich hier also Uni in Halle bin, möchte ich natürlich als erstes den Ansatz von Anne-Dore Prengel nennen, nämlich die Pädagogik der Vielfalt. Anne-Dore Prengel hat sich in ihrer Habilitationsschrift mit drei unterschiedlichen pädagogischen Bewegungen auseinandergesetzt, nämlich mit der interkulturellen Pädagogik, der feministischen Pädagogik und der Integrationspädagogik und hat die daraufhin untersucht, wo sozusagen Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede sind und hat daraus und hat eben festgestellt, alle setzen sich mit einer sozialen Differenz auseinander und mit dem, wie in der Pädagogik auch ausgrenzend damit umgegangen wird und hat eben daraus die Pädagogik der Vielfalt entwickelt und also da anhand von 12 Thesen entlang des Begriffs einer egalitären Differenz deutlich gemacht, wie in der Pädagogik angesetzt werden kann, um wirklich mit dem Differenten in einer egalitären Weise umzugehen. Dann wäre zu nennen zum Beispiel der Anti-Bias-Ansatz, der aus den USA immer stärker jetzt auch in der Kleinkinderziehung im deutschsprachigen Raum aufgegriffen wird. Da geht es darum, also die German Sparks hat festgestellt, dass auch schon kleine Kinder relativ schnell Vorurteile und Stereotype entwickeln, weil sie sich einfach wie bei den Eltern, bei den Nachbarn im sozialen Umfeld sozusagen abschauen und dass es schon sehr früh notwendig ist, diese zu verlernen. Das ist ein Ansatz, der jetzt auch zum Beispiel im Projekt Kinderwelten in Berlin auch aufgegriffen und umgesetzt wird. Dann die Menschenrechtsbildung, die die Würde des Menschen zum Ausgangspunkt nimmt, auch in der Unterschiedlichkeit der Menschen ist die Würde des Menschen unantastbar und natürlich den Vorteil gibt, dass über die Menschenrechte auch ein Ansatz, nennen wir ihn jetzt Diversity oder wie auch immer in der Pädagogik, nochmal also der praktisch die Vielfalt und Unterschiedlichkeit stark machen möchte, dass der über ein Recht und die Menschenrechte natürlich noch eine ganz andere Legitimation erfährt, wie ausschließlich über eine theoretische Konzeptionierung. Und als letztes Beispiel die Pädagogik vielfältiger Lebensweise, die ich Ende der 1990er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, entwickelt habe und die ich als einen Beitrag auch zu einer queeren Pädagogik bezeichnen würde. Ja, und auf die ich im Laufe meines Vortrags nochmal näher auch eingehen werde. Gut, und jetzt bin ich bei der Struktur meines Vortrages, was ich Ihnen heute hier präsentieren möchte. Die einleitenden Überlegungen zum Blick auf Differenzkategorien habe ich jetzt sozusagen Ihnen schon vorgetragen. Ich möchte in dem zweiten Teil, auf den ich jetzt gleich eingehen werde, dekonstruktive Perspektiven entlang der Differenzkategorien Geschlecht, Sexualität und Generation entwickeln. Es ist so, dass Queer Theory ja dekonstruktiven Perspektiven und diskurstheoretischen Annahmen folgt. Ich denke, das ist sozusagen so eine Grundessenz der Queer Theory. Und ich möchte in diesem zweiten Teil am Beispiel dekonstruktiver Diskursstränge zu den genannten Kategorien die Relevanz und auch produktive Anschlussstellen dieser Diskurse für erziehungs- und sozialwissenschaftliche Forschungsfelder aufzeigen. Das heißt, also Anschlussstellen zum Beispiel zwischen dem Geschlechterdiskurs und der Kindheitsforschung, zwischen dem Sexualitätsdiskurs und der Biografieforschung und dem Generationendiskurs und der Heteronormativitätsforschung. Und in einem dritten Schritt dann auf die Pädagogik vielfältiger Lebensweisen zum Sprechen kommen, wo ich Ihnen zum einen Begriff konkret vorstellen werde und was es für ganz konkrete Zugänge in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen heißen könnte. Und dann die Diskussion intersektional und oder queer, auch die Frage, wie der Zugang vielfältiger Lebensweisen aus ihrer Perspektive mit einzuschätzen ist. Ja, und einsteigen möchte ich mit ein paar illustrativen Blitzlichtern zum Thema. Stellen Sie sich vor, es ist Semesterbeginn. An der Uni fängt ein neues Seminar an, es ist eine relativ übersichtliche Gruppe. Gerade hat Marianne Müller ihren Namen genannt, hat berichtet, dass sie im sechsten Semester studiert, die Runde geht weiter. Caro Meyer stellt sich vor und viele sind irritiert, denn es ist nicht ersichtlich und es bleibt auch offen, ob es sich um eine Studentin oder einen Studenten handelt, ob eine junge Frau oder ein junger Mann spricht. Anderes Blitzlicht. In einem Mädchenzentrum werden 16-jährige Mädchen zu ihrer Lebensweise befragt. Sie antworten, zurzeit hetero, zurzeit lesbisch, weiß ich nicht, mal sehen. Und noch ein drittes Blitzlicht. In einer Untersuchung zu Lebensentwürfen von Grundschulkindern findet sich folgendes Zitat aus dem Aufsatz eines 11-jährigen Mädchens. Wenn ich später groß bin, will ich mit meiner Freundin zusammen leben und eine Familie werde ich vielleicht gründen, aber trotzdem noch mit meiner Freundin zusammenleben. Wenn ich eine Familie habe, muss mein Mann arbeiten gehen und ich auch, denn meine Kinder sollen sehr gut von mir und meinem Mann erzogen werden. Dann, wenn wir sehr viel Geld haben, wird dann nur noch mein Mann arbeiten gehen. Ich werde mit meiner Freundin am Fenster sitzen und einen Kaffee trinken. Wenn ich alt und runzlig bin und mein Mann gestorben ist und die Kinder ausgezogen sind und meine Freundin noch lebt, werde ich mit ihr am Fenster sitzen und einen Tee trinken oder mehrere. Ja, die kurzen Ausschnitte irritieren vorherrschende Erwartungen, Sehgewohnheiten und Normalitäten auf unterschiedlichen Ebenen. Sie bringen Vorstellungen von klar zu unterscheidenden geschlechtlichen und sexuellen Positionen von linearen Lebensentwürfen in Bewegung. Sie machen deutlich, dass Differenz im Sinne von Verschiedenheit uns offensichtlich nicht nur beim vergleichenden Blick auf unterschiedliche Personen oder Biografien begegnet. Das heißt, Vielfältigkeit, Dynamik und Uneindeutigkeit finden wir auch innerhalb einzelner Menschen in deren Beziehungen und Lebensläufen. Die Beispiele verwischen Grenzen innerhalb der sozialen Ordnungskategorien Geschlecht, Sexualität und Generation. Diskursiv und interaktiv vermittelt sortieren diese Ordnungsmuster unser Denken und Handeln. Mit ihnen verbinden sich symbolische Ordnungen und Machtverhältnisse und sie dienen als Grundlage zur Konstitution von Identität und Subjektivität. Als gemeinhin dichotom organisierte Strukturkategorien schaffen Geschlecht, Sexualität, Generation in der Regel spezifische Lebensbedingungen, entweder Mann oder Frau, entweder homo oder heterosexuell, entweder erwachsen oder noch nicht erwachsen. Einer dekonstruktiven Perspektive zu folgen, heißt nun, diese Ordnungskategorien in Frage zu stellen und ihnen ihre Selbstverständlichkeit zu nehmen. Die lebenspraktische Relevanz für eine solche Vorgehensweise haben meines Erachtens nach die Blitzlichter gerade gezeigt. Im Gender-, Sexualitäts- und Generationendiskurs findet seit den 1990er Jahren eine verstärkte Auseinandersetzung mit dekonstruktiven Perspektiven statt. Bevor ich beispielhaft Einblick in diese Diskursstränge gebe und auch in das Ineinandergreifen dieser Diskursstränge, möchte ich jetzt erstmal nochmal die Kernpunkte des Verfahrens der Dekonstruktion vorstellen. Und komme damit zur nächsten Folie. In Anlehnung an Jacques Derrida werden Dualitäten als eine gewaltsame Hierarchie und eine konfliktgeladene und unterwerfende Struktur des Gegensatzes begriffen. Mit dem Verfahren der Dekonstruktion geht es darum, also solche dichotomen Kategorien und auch mit ihnen verbundene starre Identitätsvorstellungen in Frage zu stellen und aufzuweichen. Ziel ist, die vorherrschenden Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten zu irritieren und nach dem jeweils Ausgeschlossenen zu fragen, was jeweils nicht zur Sprache kommt. Intendiert ist ein Verschieben von Bedeutungen und den Begrifflichkeiten ihre Selbstverständlichkeit zu nehmen. Ein ganz schönes Beispiel dafür ist, Judith Butler hat einmal in einem Interview gesagt, früher wusstest du nicht, ob ich lesbisch bin, heute weißt du nicht, was es heißt, dass ich es bin. Das macht das nochmal sehr schön deutlich. Und so gesehen machen ja auch die Blitzlichter, die ich Ihnen gerade zum Einstieg gegeben habe, dieses lebendige Meer der Dekonstruktion sichtbar. Ne? Sie fordern die vorherrschenden Grenzen in den Feldern von Geschlecht, Sexualität und Lebensform heraus. Die Beispiele lassen sich nicht anpassen in die dichotomen Kategorisierungen. Gut, ich beginne erstmal mit dem Gender-Diskurs. Die dekonstruktive Geschlechterforschung, wie sie im deutschsprachigen Raum insbesondere, also Anfang der 1990er Jahre, auch durch die Schriften von Judith Butler angeregt worden ist, begreift Begriffe wie Frau oder Mann, Weiblichkeit oder Männlichkeit nicht länger als gegebene Gewissheiten. Diese als natürliche oder vorsprachliche vorauszusetzen, ebenso wie der Versuch, sie über Definitionen irgendwie handhabbar zu machen, verdinglicht die jeweiligen Bedeutungen und schließt andere aus. Anregung des angloamerikanischen Diskurses aufgreifend, markiert nur die Rede von Gender im Wissenschaftsdiskurs demgegenüber die Haltung, die vorherrschende Geschlechterdualität nicht zu affirmieren, sondern nach den Herstellungs- und Funktionsweisen zu fragen. Da unterscheidet sich auch der Begriff, also die Verwendung von Gender meines Erachtens nach, von der, wie wir sie in der politischen Strategie des Gender Mainstreamings wiederfinden, wo durchaus von relativ starren Definitionen häufig ausgegangen wird. In Frage gestellt wird die gesellschaftliche Norm der Zweigeschlechtlichkeit mit der ihr inhärenten kausalen Verbindung von, jetzt mal gucken, liegt es an, genau, Sex, Gender und Begehren. Ne, wobei Sex ja steht für biologisches Geschlecht, Gender für kulturell-soziales Geschlecht und eben Begehren. Kritik erfährt damit, also im vorherrschenden Geschlechterdiskurs, die vorherrschende Annahme, dass zum Beispiel ein weiblich klassifizierter Körper mit einer weiblichen Geschlechtsidentität einhergeht und einem Begehren gegenüber einem Mann. Diese Linie, so wie ich sie gerade als Beispiel skizziert habe, gilt als eine kohärente Geschlechtsidentität. Kohärent, also in sich sozusagen stimmig. Diese Pfeile hier im Schaubild als eine klare, feste Verbindung. Und die wird auch als ein erstrebenswertes Entwicklungsziel im dominanten Diskurs vorausgesetzt. Anders nun das Modell der Performativität, wie es zum Beispiel von Judith Butler vertreten wird. Sie betont einerseits zwar den konstitutiven Zwang, genau diese kohärente Identität hervorzubringen, aber auch auftretende Instabilitäten und Diskontinuitäten. Ne? Deswegen diese fliegenden Pfeile. Sie betont, dass hier durchaus eine Kontingenz, eine Zufälligkeit auch in der Verbindung zu denken ist. Wenn wir Geschlecht als performativ verstehen, dann heißt es, sie als eine Aktivität zu begreifen, die hervorbringt, was sie angeblich nur zu sein scheint. Das heißt, die These ist, dass wir über Handlungen, Gesten, Sprachen, Frisuren, Kleidung, Gefühle, Begehren nicht eine wesenhafte, natürliche Geschlechtsidentität ausdrücken, sondern vielmehr durch ein Zitieren vorhandener Geschlechterdiskurse ständig hervorbringen. Geschlechtsidentität ist so gesehen an die Wiederholung von bestehenden Bedeutungen, von Konventionen und Normen gebunden, wobei das Wie der Wiederholung sozusagen offen ist und hier Verschiebungen stattfinden können. Und diese Wiederholung umfasst auch den Körper. Butler versteht auch das biologische Geschlecht als solches als kulturell hervorgebracht. Sie bietet ein Verständnis von Geschlecht, bei dem Sex so gesehen schon immer auch Gender ist, im Sinne von gesellschaftlich hervorgebracht. Performativität steht dabei für ein permanentes, unabgeschlossenes Werden. Wir haben Geschlecht nicht, sondern wir tun es. Nun ist es so, dass in einer Gesellschaft, in der Zweigeschlechtlichkeit als natürlich gilt, Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene ein Eigeninteresse daran entwickeln, sich als Mädchen oder Junge, Frau oder Mann zu begreifen. Bronwyn Davis hat in einer Untersuchung mit Kindergarten- und Vorschulkinder, dass für Kinder ein geschlechtsabweichendes Verhalten, wie sie es nennt, da möglich war, wo die Erwartungen an sie von ihren Bedürfnissen abgewichen sind. Sie haben aber riskiert, dass sie von anderen Kindern ein etikettierendes Verhalten auslösen. Das heißt, die anderen Kinder hatten ein Interesse daran, ihre Kompetenz zu demonstrieren, dass sie sich sozusagen in der zweigeschlechtlichen Ordnung auskennen und die anderen Kinder darauf hinzuweisen, dass sie also dieser Kompetenz gerade nicht folgen. Und sie wollten ihre eigene Kompetenz eben demonstrieren. Das heißt, dass die Kinder, die den gängigen Geschlechtserwartungen nicht entsprochen haben, riskiert haben, eben etikettiert und vielleicht auch diskriminiert zu werden. Davis hat ein solches Verhalten als kategorienerhaltende Arbeit an den Geschlechtergrenzen bezeichnet. Also so mit Aussagen wie, du siehst ja aus wie ein Mädchen, machen sich Kinder also schon geschlechterkonformes Verhalten und Erwartungen zu eigen und weisen sich innerhalb der Peer Groups selber im Prinzip in entsprechenden Rahmen. Ja, nun werden aber Normalitätsstrukturen von Kindern nicht nur reproduziert, sondern auch unterwandert. In ihrer ethnografischen Studie über Kinder in der Schule arbeitet zum Beispiel Anja Tevoren heraus, wie in der alltäglichen Interaktionssituation zwischen einem Lehrer und einer Grundschulklasse Geschlecht, jetzt verstanden als Sex und Gender, als kontingent, also als zufällig verbunden hervorgebracht wird und Zweigeschlechtlichkeit damit untergraben. Tevoren beschreibt eine etwa eineinhalbminütige Interaktion, die ich auch kurz zusammenfassen möchte. Es ist so, der Lehrer kommt in die Schulstunde und beginnt erstmal die Stunde mit der Regelung von organisatorischen Fragen. Er benötigt 6 Leute. Und obwohl noch gar nicht klar ist, was zu machen ist, gehen schon die ersten Finger hoch, die ersten Schülerinnen und Schüler heben ihren Arm, um ihr Interesse zu signalisieren. Der Lehrer fährt fort zu berichten, dass mit einem Kollegen zusammen in der Turnhalle Bühnenanlagen aufgebaut werden sollen. Mittlerweile haben fast alle Kinder aufgezeigt und wollen das gern tun. Ein Kind fragt nun, mit den Jungs oder Mädchen? Der Lehrer erwidert, kräftig, nicht Jungs. Und beginnt mit der Auswahl. Er ruft zwei Kinder auf, Jungen, unterbricht seine Aufzählung und verkündet, wir nehmen mal die Jungs diesmal. Während die Mädchen enttäuscht und auch unter Protest ihre Hände sinken lassen, zeigt Aiden, die vorher relativ desinteressiert war und noch mit einem Banknachbarn geplaudert hat, jetzt erst auf. Der Lehrer führt seine Aufzählung fort, nennt einen jungen Namen, stockt, ruft dann kurz entschlossen drei Kinder auf, darunter zwei Jungen und Aiden. Einige Schülerinnen und Schüler schmunzeln. Das ist, wie gesagt, eine kurze Interaktion, in der der vorherrschende Geschlechterdiskurs zugleich wirkt und auch unterminiert wird. Alle sind daran beteiligt, Geschlecht in einer eigentlich nicht vorgesehenen Kontingenz, also Zufälligkeit, hervorzubringen. Denn Aiden agiert eine Ansicht von der Kategorie Geschlecht, die keine Kohärenz von Sex und Gender vorsieht. Und das Gelingen ihrer Auffassung ist jedoch an den Kontext gebunden. Um wirklich als ein Riss in der dominanten Ordnung sichtbar zu werden, bedarf es der die Norm bestätigen Mädchen und Jungen. Also die Mädchen, die die Hand runternehmen und die Jungs, die sich weiter melden. Ja, und ohne diese Rahmung könnte die kurze Interaktion im Prinzip ihr subversives Potenzial nicht entfalten. Ja, ne? Alle halten sich daran, nur sie nicht. Ich habe das Beispiel gewählt, weil es Verschiedenes deutlich macht. Zum einen erlaubt es den Gedanken der Kontingenz von Sex und Gender, einem alltäglichen Beispiel nachzuvollziehen und eine Idee davon zu bekommen, was es heißt, das Feld zwischen den vorherrschenden Dualitäten zu erhellen. Weiterhin weist das Beispiel auf die Relevanz hin, Grenzverwischungen nicht nur im Blick auf besondere Subjektpositionen, wie zum Beispiel Transsexualität oder Transgender, vielmehr auch in Bezug auf alltägliche Interaktionen und Inszenierungen wahrzunehmen und letztendlich damit auch die Dualität von Norm und Abweichung oder von Norm und Subversion in Frage zu stellen. Nicht zuletzt macht das Beispiel auch sichtbar, wie das Konzept der Performativität von Geschlecht die Analyse von Interaktionen auch in der Kindheitsforschung fruchtbar machen kann. Nathalie Vorn hat gezeigt, wie im Unterschied zu dem vorherrschenden Akteurskonzept in der Kindheitsforschung, die die Eigenständigkeit der Kinder bei der Herstellung ihrer Wirklichkeit betont, mit Butler auch das konstitutive Verhältnis der handelnden Kinder zu den gesellschaftlichen Normen herausgearbeitet werden kann. Also ihr konstituiert sein, ohne ihnen aber im Prinzip Handlungsfähigkeit abzusprechen. Also da einen sehr deutlichen Anknüpfungspunkt an einen in Erziehungswissenschaften sehr zentralen Forschungsstrang. Gut, ich komme zum Sexualitätsdiskurs. Hier gilt die dekonstruktive Perspektive der Infragestellung von Homo- und Heterosexualität. Dabei reflektiert der im Rahmen der Queer Theory entwickelte Begriff der Heteronormativität, Heterosexualität ganz klar als ein Machtverhältnis, dass alle wesentlichen gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche ja die Subjekte selbst durchzieht. Heteronormativität zeigt sich beispielsweise in der Selbstverständlichkeit, mit der heterosexuelle Paarbildung als Ursprung und Grundlage aller sozialen Beziehungen angesehen und ja auch in Diskurse über Körper, Familie, Erziehung, Generativität eingeschrieben ist. Der Begriff referiert auf eine wechselseitige Verwiesenheit von Geschlecht und Sexualität und hebt die Erkenntnis hervor, dass wir es beim vorherrschenden Geschlechterdiskurs in einer doppelten Weise mit einem Heterosexuellen zu tun haben. Also er basiert auf der Annahme von zwei klar voneinander zu unterscheidenden Geschlechtern, die sich wechselseitig ausschließen und auf der Setzung von Heterosexualität als natürlich und normal. Und entscheidend für diese Koppelung von Sex und Gender war ja vorher das unterstellte kohärente Verhältnis von Sex, Gender und Begehren. Und dass das im Alltagsdiskurs sehr dominant ist, zeigt sich ja beispielsweise daran, dass eine Angst vor Homosexualität bei Männern häufig als eine Angst vor Verweiblichung fantasiert wird oder dass eine Kritik an Geschlechterzuschreibungen oder gelebte Grenzüberschreitung auf der geschlechtlichen Identität häufig mit einem homosexuellen Begehren assoziiert wird. Also es ist mir jetzt erst in diesem Semester so gegangen, dass ein Student, der sehr interessiert kritische Genderforschung betreibt und jetzt auch seine Bachelor-Thesis dazu schreibt, mir in der Sprechstunde gesagt hat, er ist gefragt worden, ob er schwul ist, weil er sich so sehr für das Thema interessiert. Also es wirkt einfach, ne? Alltäglich, ganz unabhängig davon, wie er sich selbst sexuell begreift, macht es einfach diese Alltagsannahme nochmal deutlich. Entsprechend treffen wir auch auf eine vorherrschende Annahme in Bezug auf die Kategorie Sexualität von Natürlichkeit, Eindeutigkeit und Unveränderbarkeit sexueller Orientierung. Im Widerspruch dazu stehen aber innere Ambivalenzen, sowie gelebte Bewegung von der Homo- in die Heterosexualität und von der Heterosexualität in die Homosexualität. Als Beispiel für einen biografisch veränderlichen Umgang mit solchen inneren Ambivalenzen möchte ich Ihnen eine Geschichte aus einer Untersuchung von Antonius Scheuermann vorstellen, der eine Studie zur Sexualbiografie homosexuell lebender Männer durchgeführt hat. Am Beispiel von Herrn Ehlers, das ist ein junger Mann im Alter von Mitte 20 Jahren, zeichnet Scheuermann nach, wie dessen erotische Fantasien in Bezug auf Frauen und Männer im Alter von 14 und 15 Jahren einen ganz anderen Sinn entfaltet hat und zu ganz anderen Handlungsstrategien geführt hat, als bei der Wiederkehr dieser Fantasien, als er Anfang 20 war. Scheuermann bringt es jetzt insbesondere mit den speziellen biografischen und sozialräumlichen Platzierungen der Erfahrung in Verbindung. Es ist so, dass dieser Herr Ehlers, als er 14 Jahre alt war, in einem relativ engen Elternhaus gelebt hat und seine auf Männer bezogenen erotischen Fantasien als bedrohlich erlebt hat. Er hat sie über Selbstzensur und Ausrichtung seines Begehrens auf Frauen zum Erliegen gebracht. Er beginnt mit Frauen eine für ihn, wie er es berichtet hat, in jeder Hinsicht befriedigende Sexualität zu leben, heiratet, wird Vater und wohnt mit Frau und den gemeinsamen beiden Kindern in einer Kleinstadt. Nachdem sich seine Ehefrau sexuell von ihm zurückgezogen hat, wachen seine früheren erotischen Fantasien in Bezug auf Männer wieder auf. Er ist mittlerweile 22 Jahre alt, ist in einem sozialwissenschaftlichen Studium und besucht die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Männergruppen, wo er sein homosexuelles Potenzial mit einem wertschätzenden Diskurs verbinden kann. Er und seine Frau trennen sich und zum Zeitpunkt des Interviews lebt er mit seinen beiden Söhnen und seinem Partner zusammen. Das Interessante ist nun, wie Scheuermann diese Biografie interpretiert. Er geht davon aus, dass das innere Potenzial zu bisexuellen Fantasien in unterschiedlichen Lebensphasen auf verschiedene Haltungen des Interviewten stoßen. Was an inneren Potenzialen wie gelebt wird, folgt entsprechend dem Konzept der Sexualbiografie nun weniger inneren Imperativen, wie es ja häufig unterstellt wird, man kann nur so oder so, sondern er sagt, es folgt den wahrgenommenen Möglichkeiten der jeweiligen biografischen Situation. Kleines Zitat von Scheuermann dazu. Tatsache ist, dass diese erotischen Bilderwelten den Biografieträger weniger in den Griff nehmen, als dass sie Aufmerksamkeitsrichtungen eröffnen und in der Folge Handlungsoptionen. Die Geschichte zeigt, dass mit solchen Optionen im Alter von 14, 15 Jahren anders umgegangen wird als mit Anfang 20. Als relevant erweist sich also das soziale Umfeld. Während in der familiär-schulischen Umgebung der Jugend eine bedrohliche Stimmung und ein abwehrendes Verhalten Da war, eröffnet die Studentenzeit im Erzähler andere Werthaltung und Verhaltensoptionen in seinem Umgang mit den gleichen Fantasien. Und deutlich wird, wie Alter und biografische Platzierung durchaus eine Differenz markieren und die jedoch nicht wie klassischerweise gedacht im Sinne eines einfachen Reifeprinzips, dass sozusagen die Sexualität immer mehr geradlinig mit Erfahrungsaufschichtungen zunimmt und sich in eine bestimmte Richtung entwickelt, sondern im Sinne eines komplexen Zusammenwirkens. Die Zeit gelebten Lebens und damit gemachte Erfahrungen und damit wieder zusammenhängend die Teilhabe an unterschiedlichen Diskursen verändert in je einzigartiger Weise die individuelle Bedeutung und Handlungsstrategie, die mit bestimmten Erfahrungen verbunden werden. Das Beispiel macht deutlich, dass das sexuelle Verhalten mancher Menschen sich wandelbarer zeigt als das andere. Die Studie schärft den Blick für die Begrenztheit sexueller Kategorien, für die Fragwürdigkeit klar voneinander abgrenzbarer sexueller Identitäten und für den einengenden wie konstruierten Charakter. Ne? Denn die gelebte Vielfalt lässt sich ebenso wenig wie das Konstrukt Homo-Heterosexualität über eine identitätslogische Vorstellung begreifen, dass wir etwas hätten wie so einen Wesenskern in uns, das unsere Sexualität ausmacht. Ein solch essentialistisches Verständnis klammert aus, wie der soziale und historische Kontext die sexuellen Möglichkeiten formen kann. Die Binarität Hetero-Homosexualität vernachlässigt die Vielfalt, die innerhalb beider Kategorien existiert, sowie die häufig verschwindenden Grenzen zwischen ihnen. Und dieses Beispiel ist auch dafür sehr geeignet, nochmal deutlich zu machen, wie sich das Konzept der Heteronormativität an neuere Debatten der Biografieforschung anschließen lässt. Hier in der Biografieforschung hebt Jens Brockmeier mit dem Begriff des autobiografischen Prozesses hervor, wie die Menschen im Zuge des Erzählens ihrer Lebensgeschichte ihre eigene Identität hervorbringen, wie sie im Prozess der Narration überhaupt ihre Lebensgeschichte ordnen und ihr einen ganz bestimmten Sinn und sich selbst damit eine Identität geben. Brockmeier geht davon aus, dass die Selbstkonstruktionen, die über unterschiedliche Arten der Selbstthematisieren entstehen, immer wieder neu und anders erzählt werden, auch davon abhängig, wem ich sie erzähle und zu welchem Zeitpunkt ich sie erzähle und dass sie im Erzählen immer wieder auch auf bestimmte Konventionen des Erzählens und auch Vorstellungen von Leben zurückgreifen. Das heißt, dass wir davon ausgehen können, dass das sprechende Subjekt sozusagen sich immer wieder auch in aktuellen Diskursen selbst mit der Lebensgeschichte hervorbringt und selbst eine Identität gibt. Ja, das heißt, die Erfahrungen der auf Frauen und Männer gerichteten erotischen Fantasien von Herrn Ehlers in dem obigen Beispiel treffen zu unterschiedlichen biografischen Zeiten, in unterschiedlichen sozialen Räumen, auf unterschiedliche Diskurse und führen im Zusammenspiel dieser Erfahrungen und Diskursteilhaben zu unterschiedlichen Handlungsstrategien, Selbstkonstruktionen und Lebensweisen sowie in der Situation zu einer ganz einmaligen Erzählung seiner Lebensgeschichte. Und aus der Perspektive der Heteronormativitätsforschung interessiert dabei dann natürlich, über welche Diskurse Herr Ehlers sich jeweils begreift. Also, auf welche Diskurse er zurückgreift, um seine sexuelle Identität, seine sexuelle Lebensweise jeweils zu erklären. Bleibt er in vorherrschenden Dichotomien und Erklärungsmustern, die auf natürliche oder wesensmäßige sexuelle Orientierung zurückgreifen? Oder hat er Teil auch an Diskursen, die eher das konstruktive Moment betonen und den hervorgebrachten Charakter auch seiner Sexualbiografie? Ich denke, dass das Beispiel deutlich zeigt, wie eine Perspektive auf biografische Konstruktionen, die die Herstellung von Identität über Diskurse untersucht, das Ineinander von gelebtem Leben und Diskurs deutlich zu bearbeiten und deutlich zu machen, herauszuarbeiten, wie auch hier vorherrschende Binaritäten gelebt, reproduziert oder dynamisiert werden, ohne die Eigensinnigkeit des erzählenden Subjekts preiszugeben. Weil das ja eine häufig ein Vorwurf ist an diskurstheoretische Zugänge, dass sie im Prinzip die Subjekte entmündigen würden oder die Autonomie der Subjekte verlustig gehen. Und ich denke sowohl an dem Beispiel, die Anschlussstellen an die Kindheitsforschung, wie jetzt hier an die Biografieforschung, ist deutlich, wie man ein Verständnis über eine diskursive Hervorbringung von Identität, auch von geschlechtlicher und sexueller Identität konzipieren kann, ohne eben die Eigentätigkeit und die Handlungsfähigkeit der Subjekte preiszugeben. Gut, ich komme zum dritten Diskurs, dem Generationendiskurs. Ich mache das hier ein bisschen schneller, weil ich merke, ich brauche mehr Zeit, als ich eigentlich gedacht habe. Der Generationendiskurs, hier wenden sich dekonstruktive Perspektiven, vor allem in Fragestellung von Generation als eine verfestigte Beziehungsstruktur gegenüber in die normative Erwartung über kind- oder erwachsenengerechtes Verhalten und eine altersgemäße Entwicklung eingeschrieben sind. Dekonstruktive Perspektiven schauen hier auf die Dynamisierung auch der Lebensaltersphasen, auf die Lebensläufe und auf Neustrukturierung von Familie, Verwandtschaft und Lebensform. Es ist so, dass der zentrale Bezugspunkt des Generationsbegriffs Alter ist, verstanden als Dauer einer bereits verbrachten Lebenszeit. Und im tradierten Generationsmodell sind eben die unterschiedlichen Altersgruppen durch unterschiedliche Aufgaben und Kompetenzen gekennzeichnet. Und man kann sagen, dass eben in diese Beziehungsstruktur der Generationen normative Erwartung über altersgemäßes Verhalten eingeschrieben ist, das über eine dekonstruktive Perspektive einfach aufgebrochen wird. Das überspringe ich, weil also auch davon ausgegangen wird, mit diesen verfestigten oder mit den normativen Erwartungen, dass der Entwicklungsprozess ein chronologischer ist, also vom Kind hin zum Erwachsenensein, und zunehmend wird diskutiert im Generationendiskurs, dass diese Chronologie ins Wanken gekommen ist. Ein großes Stichwort ist lebenslanges Lernen, das sozusagen nicht mehr in Kindheit und Jugend, wie vormals gedacht, vor allem gelernt wird und der Erwachsene sich sozusagen präsentiert als ausgelernte, ausgewachsene Persönlichkeit, auch mit entwickelter Identität, sondern dass Lernen nun ein Leben lang die Menschen begleitet. Seltener diskutiert wird im Generationendiskurs, dass zum Beispiel die Statuspassage Eintritt ins Erwachsenenalter auch im normativen Diskurs gekoppelt ist daran, zu heiraten, also eine heterosexuelle Beziehung einzugehen, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen. Und wie wir gerade an der Biografie von dem Herrn Ehlers gesehen haben, wird aber auch die Erwartungen, die hier an eine altersgemäße Entwicklung gelegt werden, kommen da auch ins Wanken und werden durchbrochen. Und man kann jetzt die Entwicklung von, also die Biografie von Herrn Ehlers, fehlinterpretieren, dass es sozusagen eine Regression wäre in ein adoleszentes Versuchs- oder Ausprobierverhalten, oder es wäre auch nicht im Sinne einer aufeinander aufbauenden Entwicklungslogik logisch zu verstehen, sondern deutlich wird, dass sich einfach wenn man mit Blick auf die Generationen unterschiedliche Lebensweisen von Lebensaltern lösen. Das heißt, wir können nicht nur zum Beispiel einen Studienbeginn in der zweiten Lebenshälfte haben, also Studierende, die mit 40 Jahren beginnen, irgendwie an die Universität zu gehen, sondern auch zum Beispiel ein homosexuelles Coming-out ist durchaus denkbar in der zweiten Lebenshälfte, ohne dass das heißt, dass ein homosexuelles Begehren vorher nicht zugelassen worden ist und schon immer da war. Dass es sozusagen eine verspätete Entwicklung gewesen ist. Und was beim Generationendiskurs auch nochmal deutlich ist, was wollte ich da nochmal sagen?
dass ich hier jetzt in der Eile nicht irgendwas Wichtiges weglasse. Ja, genau, eine ganz klassische Frage im Generationendiskurs ist die, was will die Ältere an die jüngere Generation weitergeben? Es ist sozusagen die Frage des Tradierens und einen ganz eigenwilligen Umgang mit tradierten Vorstellungen zu Lebensweisen hat ja das Mädchen, dessen Lebensentwurf ich ganz zu Beginn vorgelesen habe, gezeigt. Dieser Lebensentwurf des 11-jährigen Mädchens hat ja im Prinzip den Balanceakt deutlich gemacht. Das Mädchen weiß zum einen um ihre aktuellen Wünsche und Vorlieben und um das Befriedigtsein im Zusammenleben mit ihrer Freundin, spürt das und möchte das für die Zukunft beibehalten. Und zum anderen hat sie aber schon normative Vorstellungen von Erwachsensein wahrgenommen und was von ihr erwartet wird, nämlich Familie zu gründen und auch mit Mann zusammen zu leben. Und sie nimmt die wahr, aber sie unterwirft sich nicht einfach diesen. Und interessanterweise ist ja, dass die traditionellen Vorstellungen von Familie und Verwandtschaft, mit denen wir uns beim Entwurf unseres Lebens auseinanderzusetzen haben, auch über Geschlechter- und Generationendifferenz definiert sind und auch Heterosexualität da eine ganz zentrale Rolle spielen. Und gleichzeitig wir hier aber durch den Prozess auch der Pluralisierung der Lebensformen durchaus in eine Dynamik reingekommen sind, sodass man sieht, dass Verwandtschaft und Familie als soziale Tatsache wie als ein kulturelles Konzept nochmal kritisch hinterfragt werden muss. Soziale Veränderungen, wie zum Beispiel die Zunahme von lesbischen und schwulen Familien oder auch biotechnologische Entwicklungen, wie zum Beispiel heterologe Insemination, machen ja nochmal deutlich, wie gestaltbar auch Familie und Verwandtschaft ist und nicht nur in den äußeren Formen, sondern auch in ihren Grundfesten, dass sozusagen die Unterscheidung von Natur und Kultur hier auch nicht mehr trägt. Und deswegen trägt eine dekonstruktive Perspektive im Generationendiskurs eben dazu bei, gerade Familie und Verwandtschaft rauszunehmen aus diesem Eingebettetsein in heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit und dafür mehr Aspekte wie Fürsorge, Zusammengehörigkeitsgefühl und Zeitlichkeit zu thematisieren. Ja, gerade im Generationendiskurs ist es Michael Wimmer, der nochmal deutlich gemacht hat, dass man Generation eigentlich nicht als eine einheitliche Gruppe verstehen kann. Und er hat hier in diesem Bereich den Begriff der Differenzgeflechte eingebracht, dass sich also Generationen entlang weiterer sozialer Kategorien wie Geschlecht, wie Ethnizität, wie Alter haben wir ja schon eh im Generationenbegriff drin, also dass sich hier irgendwie unterschiedliche Differenzlinien einfach kreuzen. Und er spricht dann auch von einem Differenzgeflecht. Und diesen Ansatzpunkt von Differenzgeflecht habe ich auch nochmal genommen, um den Begriff der vielfältigen Lebensweisen mich da anzudocken und Ihnen den jetzt im Folgenden vorzustellen. Was will jetzt der Begriff der vielfältigen Lebensweise vor dem Hintergrund auch nochmal der dekonstruktiven Perspektive in den drei vorgestellten Diskurssträngen? Der Begriff der vielfältigen Lebensweise ist eine Zusammenführung aus dem Begriff der Lebensformen, der fasst, wer lebt mit wem zusammen. Und es wird ja sehr viel irgendwie diskutiert gegenwärtig von der Pluralisierung von Lebensformen und nimmt ihn zusammen mit dem Begriff der Existenzweise. Also wie verstehen und gestalten wir uns geschlechtlich und sexuell? Mir ist es ein zentrales Anliegen, eben nicht nur auch von der Pluralisierung, sondern auch von der Normierung von Lebensformen auszugehen und es nicht nur in dem äußeren Gestaltung zu haben, sondern nach dem Subjektverständnis zu fragen und hier eben die dekonstruktiven Perspektiven, die ich entwickelt habe in den vorherigen Diskursen, mit in den Begriff aufzunehmen.
Und damit eben, gerade mit diesem Begriff der Weisen, das dynamische Moment zu betonen. Also das Moment, das nicht in den Dualitäten aufgeht, sondern den Raum des Dazwischens mit betont und die Grenzen zwischen Weiblichkeit, Männlichkeit, Homo- und Heterosexualität, Erwachsenen und Nicht-Erwachsenen in Bewegung bringt. Gut. Was sind die Essentials des Begriffs der vielfältigen Lebensweisen? Das ist zum einen ein poststrukturalistisches Verständnis von Subjektivität. Subjektivität meint die Art und Weise, wie wir uns begreifen, wie wir uns sozusagen ja selbst verstehen und welche Identität wir uns geben. In Anschluss an Foucault ist Subjektivität weniger ein Ausgangspunkt von kreativer Tätigkeit, sondern an sich eine kreative Tätigkeit selbst. Und er als Diskurstheoretiker geht davon aus, dass wir uns also eine Subjektivität geben, indem wir uns diskursiv vermittelten Strukturen unterwerfen und damit an eine Identität binden. Und nun ist es so, dass ein solches diskurstheoretisches Verständnis häufig in der Pädagogik oder auch in der sozialen Arbeit eben auf Abwehr stößt oder auf eine kritische Haltung, weil immer wieder gesagt wird, wir haben es doch mit konkret handelnden, denkenden, entscheidenden Menschen zu tun. Wenn wir die als praktisch über Diskurse, sich selbst bestimmten Strukturen unterwerfende verstehen, dann sprechen wir ihnen ihre Autonomie und ihre Handlungsfähigkeit ab. Und deswegen lehne ich mich mit diesem Begriff, dem Verständnis der Subjektivität, immer auch nochmal an das Verständnis von Andrea Mayhofer an, Soziologin, die in Bezug auf die Kategorie Geschlecht gesagt hat, Geschlecht ist ein hegemonialer Diskurs und eine kulturell-gesellschaftliche Existenzweise, die damit deutlich gemacht hat, auch wenn wir davon ausgehen, dass Geschlechtlichkeit, und ich würde es übertragen auch auf Sexualität und Generation, über hegemoniale Diskurse hervorgebracht ist und gar nicht jenseits von diesen gedacht werden kann, so können wir trotzdem auch sehen, dass sich diese Diskurse materialisiert haben und wir ganz bestimmte Denk-, Handlungs- und Weisen und Körperpraxen hervorgebracht haben, die wir dann auch sind und die uns ausmachen und die uns eine identitäre Gestalt geben und über die wir dann auch weiter, also in Bezug auf, also immer in unserer Auseinandersetzung mit anderen Diskursen uns sehr wohl also weiterentwickeln und darüber Handlungsfähigkeit agieren können. Also das ist sozusagen der Hintergrund dessen, warum auch Lebensweise mit diesem Begriff der Subjektivität. Dann ist es eine kritisch-dekonstruktive Perspektive in diesem Begriff drin, weil es mir hier darum geht, also mit diesem dekonstruktiven Moment die Hierarchie von Gegensätzen anzuklagen und zu unterminieren und den Versuch zu machen, Uneindeutigkeiten auch begrifflich fassbar zu machen, dieses Feld des Dazwischens zu eröffnen und der Tendenz zur Vereindeutigung von Identitäten etwas entgegenzustellen, also mit dem dekonstruktiven Moment das Fließende und den Prozesscharakter zu betonen. Das Kritische dabei ist, dass es notwendig ist, meines Erachtens nach, immer wieder auch deutlich zu machen, wie die Macht wirkt. Dass die Macht natürlich zwischen den Differenten wirkt und auch als Macht angesprochen und hinterfragt werden muss und deutlich zu machen, die Machtwirkung auch in der Hervorbringung des Differenten selbst. Also Kritik an bestehenden Hierarchisierungen und verkrusteten Machtstrukturen zwischen den Lebensweisen. Und als dritten Punkt die Denormalisierung durch Bedeutungsverschiebung, dass es also darum geht, immer wieder auch den unterschiedlichen Begrifflichkeiten eine neue Bedeutung zukommen zu lassen und damit eine Vielfalt möglich werden zu lassen. Ich mache es jetzt gerade ein bisschen kurz, weil mir echt die Zeit jetzt auch davon rennt, weil ich Ihnen zumindest für eine Pädagogik vielfältiger Lebensweisen jetzt noch die Neuakzentuierungen vorstellen möchte. Was heißt es, wenn wir diese Begrifflichkeit und vor allem, wenn wir dekonstruktive Perspektiven entlang der Kategorien Geschlecht, Sexualität, Generation in die Pädagogik einbringen wollen? Es geht darum, sich im pädagogischen Feld mit vielfältigen Lebensweisen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Machtverhältnisse und Normalisierungsbestrebungen auseinanderzusetzen. Das heißt, die, mit denen wir arbeiten, bei einer Herausbildung eines geschlechtlichen und sexuellen Selbstverständnisses zu unterstützen, das eben selbstbeweglich bleibend Achtung und Wertschätzung gegenüber anderen Existenz- und Lebensweisen beinhaltet. Also, ja, ist klar. Und einen Perspektivenwechsel, und der erscheint mir gerade für das pädagogische Feld sehr zentral, für eine Orientierung an so etwas wie Identitätssuche. Na, es wird immer wieder gesagt, Adolescente, Jugendliche, da wäre es so wichtig, die suchen nach einer Identität, die brauchen Orientierung und Halt, hinzukommen eher, also weg von der Identitätssuche, weil Identität kann man nicht, also, oder wenn man sie suchen kann, das erinnert so an einen, na, wie einen Gegenstand, den man verloren hat, den man suchen und wiederfinden kann. Das spricht sozusagen in Bezug auch auf Geschlecht und Sexualität einem sehr stark essentialistischen Verständnis von Identität die Rede, sondern dass wir weg von Identitätssuche hin zu einer Auseinandersetzung mit dem konstruierten Charakter von Identitäten kommen und zu einer Ausarbeitung und Gestaltung der eigenen Identität. Und für die ganz konkrete pädagogische Praxis habe ich einige Leitlinien entwickelt. Die eine heißt zum Beispiel: Selbstverständlichkeiten irritieren. Jetzt muss ich gerade gucken, wo habe ich das eine Plakat? Das würde ich Ihnen nämlich gerne als ein Beispiel zeigen. Das hatte ich eigentlich hier schon bereitgelegt gehabt. Das ist jetzt schade. Ja, ist es. Genau. Und zwar setze ich das zum Beispiel im Rahmen von sexualpädagogischen Seminaren ein. Zwei auf dem Bild sind anders. Und meine Erfahrung mit dem Bild ist, dass entsprechend dieser kausalen Linie von Sex, Gender und Begehren die Betrachtenden davon ausgehen, oder erstmal suchen, welche zwei entsprechen nicht den klassischen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und die sind wahrscheinlich homosexuell. Und ein großes Aha-Erlebnis entsteht dann, wenn ich hier dieses Teilchen abreiße und hier steht dann, sie sind heterosexuell, zwei sind heterosexuell. Das eine ist natürlich, worauf geht der Blick. Es geht auch oftmals auf die gucken, die anders sind, das sind die Minderheiten. Auch wir selbst gucken dann oft irgendwie, wo sind die Minderheiten? Und dieses Aha-Erlebnis, zwei sind heterosexuell. Die wenigsten haben nach heterosexuellen Ausschau gehalten. Das wäre eben ein Beispiel für Selbstverständlichkeiten irritieren. Ein anderes wäre für Differenzen sensibilisieren. Das Beispiel dafür wäre zum Beispiel in einem pädagogischen Setting eine Reihe von, also so eine selbstgesammelte Postkartensammlung auszubreiten, die Menschen in ganz unterschiedlichen geschlechtlichen Inszenierungen zeigt. Ich habe hier so ein Beispiel von kurzen, von einigen Postkarten hier zusammengestellt und zum Beispiel mit den Jugendlichen die Aufgabe zu geben, sie nach Geschlecht zu sortieren. und dann zu gucken, welche werden zu welchem Geschlecht sortiert und wo sind vielleicht Schwierigkeiten aufgetreten, ja, eindeutig zuzuordnen, oder werden überhaupt, wenn nach Geschlecht sortiert werden soll, nur also Männer und Frauen unterschieden, oder gibt es auch noch andere geschlechtliche ja, Positionierungen, die da in Betracht kommen. Zentral ist mir die Leitlinie Vielfalt von der Vielfalt auszudenken, das heißt letztendlich wegzukommen von dem Gedanken, immer wieder Norm und Abweichung einander gegenüberzustellen, sondern auch aus dieser Dualität auszutreten. Und da arbeite ich zum Beispiel mit Zahlenquiz, wo es darum geht, also über eine Vielfalt von unterschiedlichen Quiz-Fragestellungen, eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebensformen überhaupt erstmal vorzustellen und nicht nur in der Gegenüberstellung eben von zum Beispiel traditionellen oder alternativen Lebensformen zu kommen. Oder also in Bezug auf Schule ist zum Beispiel häufig so, dass im Sexualkundeunterricht erst ganz lang über Sexualität gesprochen wird und dann additiv noch Homosexualität kommt. Auch da ist die Vielfalt nicht von der Vielfalt ausgedacht, sondern wird Sexualität sozusagen unmarkiert, immer selbstverständlich dann von Heterosexualität ausgegangen, und dann wird eben noch kurz Homosexualität thematisiert. Das würde dem Gedanken Vielfalt von der Vielfalt ausdenken widersprechen. Es geht darum, eine kritische Haltung zu entwickeln. Das heißt, es reicht nicht aus, nur einfach vielfältige Lebensweisen zu thematisieren, sondern es muss in der Gesellschaft, in der also Differenzen an unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen, an Machtwirkung geknüpft sind, immer die auch thematisiert und hinterfragt werden. Und ganz klar Diskriminierungen Einhalt geboten werden. Das heißt, wo zum Beispiel homophobe Beschämungen sind, einschreiten und nicht weghören, und alltägliche Konstruktionsweisen von Geschlecht und Sexualität zum Gegenstand pädagogischer Auseinandersetzung zu machen. Und die Frage ist ja gerade in der Pädagogik immer, geht sowas auch mit Kleinen oder mit Jüngeren, mit Kindern, dass das notwendig ist, hat ja zum Beispiel und, ja, das Eingangsbeispiel von einem 11-jährigen Mädchen gezeigt. Und ich habe in einer, also bei Schulbuchanalysen, in einer Fibel ein Beispiel gefunden, wo es durchaus möglich ist, eben Konstruktionen von Geschlecht im wirklich Grundschul-Kindesalter zu thematisieren. Also eine ältere, etwas schrullige Frau fragt, ist das dort ihr Sohn? Ne, die andere Person, nein, das ist meine Tochter, dann sind sie also der Vater, nein, ich bin die Mutter. Und hier könnte dann noch weitergemacht werden, die schrullige Frau könnte fragen, ach, dann wartet zu Hause ihr Mann, nein, ich lebe in einer Wohngemeinschaft oder wie auch immer. Das könnte man ja dann auch mit den Kindern weiter fortführen. Das Zentrale ist, dass sobald eben Konstruktionsweisen reflektiert werden, letztendlich ist das ja auch ein Runterbrechen von Foucault jetzt hier auf Grundschulniveau, geht er davon aus, dass, ja, sobald wir uns praktisch Konstruktionsmechanismen bewusst machen, haben wir Teil auch an einer Entnaturalisierung und öffnen sozusagen das Feld ja dann auch also für eigene Bedeutungsgebung. Problematisch in dem Bild finde ich, dass diese ältere, schrullige Frau so dargestellt ist, dass sie einlädt, sich auch zu distanzieren. Naja, die Olle, die hat ja, ne, keine Ahnung, mir könnte das nicht passieren. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ist ja, was ich denke, intersektionale und queere Ansätze verbindet, der selbstkritische Bezug, also dass wir auch gucken, wo könnten wir selbst sozusagen uns in dieser schuldigen Frau in einem einen oder anderen Punkt auch wiederfinden. Ich finde, man muss immer wieder einladen, nicht zu denken, die anderen, sondern wo tun wir selber dabei mit. Und dabei, du lieber Gott, mache ich jetzt einen Punkt. Jetzt habe ich wirklich ganz, ganz lang gesprochen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.